Und zwar geht es um Johannes den Täufer. Wer ist das? Was macht er? Ja, was hat es mit diesem Mann überhaupt auf sich? Es war in jenen Tagen, wo eigentlich nichts Besonderes los war. Alles, wer das später mal nachlesen will, das ist Kapitel 3, die ersten 12 Verse. Aber vielleicht ist es sinnvoller, einfach zuzuhören. Ich mache auch extra keine PowerPoint. Hört einfach zu, versucht mal im Kopf ein paar Bilder euch entstehen zu lassen. Wer Fragen dann vielleicht zum Text hat, zu meiner Übersetzung, der kann mich später mal fragen. Aber hört einfach zu, ich gehe im Grunde den kompletten Text durch. Das sind die ersten 12 Verse. Und es war in jenen Tagen, wo ja scheinbar nichts los war. Es war jetzt schon 30 Jahre fast her. Jesus war ja gekommen, da hatte ich mal von erzählt, wie dann die Weisen, also die Magier eigentlich, aus dem Osten irgendwo kamen, aus Babylon, Babylonien, von weit her, und hatten dieses Kind angebetet. Und dann musste er fliehen nach Ägypten. Ja, und dann ging es irgendwann nach Nazareth. Kleines Dörfchen, nichts war da passiert in jenen Tagen. Und man hörte nichts mehr von dem Messias. Der lebte wie jeder normale Handwerker, Zimmermann war er, die haben Häuser gebaut. Ja, und da war der Nachbarort, Sepphoris hieß der, glaube ich, so eine halbe Stunde zu Fuß. Da gab es viel Arbeit. Die Römer hatten da mal gerade die Stadt, das Dörfchen zerstört, hatten jede Menge Leute gekreuzigt. Ja, und wahrscheinlich war Jesus da auch mit am Arbeiten, was Zimmermänner so machten. In jener Zeit, wo scheinbar nichts passierte. Und da erscheint doch jemand. Da erscheint Johannes der Täufer. Ja, um den war es auch schon lange still gewesen. Da gab es diese wundersame Geburt. Seine Eltern, die waren ja schon steinalt, wie Abraham und Sarah. Und dann hatten die tatsächlich noch ein Kind bekommen und ein Engel hatte gesagt, ganz besonderes Kind. Der wird vor dem Messias-König hergehen. Und dann 30 Jahre nichts mehr passiert. Und jetzt erscheint er, dieser Johannes der Täufer. Und er verkündigt. Er hatte also eine Botschaft. Er sollte etwas sagen, was jemand anders ihm gesagt hatte. Das ist eine Verkündigung. Er hat nicht eine Rede gehalten, auch keine Vorträge gehalten. Er hatte eine Verkündigung, eine Botschaft. Etwas, was Gott ihm gesagt hatte, das sollte er weitersagen. Und er verkündigt das in der Wüste von Judäa. Die Wüste, das war ja ganz draußen, da wohnte doch gar keiner. Keine Häuser, keine Dörfer, keine Leute, so ein paar gingen da mal hin und her, so eine Furt, also so ein Übergang, im Jordan war das. Er verkündigte in der Wüste Judäas. Er hätte ja eigentlich nach Jerusalem gehört. Aber da ist er. Und was redet er? Was ist das für eine Botschaft, Message würde man heute sagen, die er da weiterzugeben hat, was Gott ihm aufs Herz gelegt hatte? Ändert eure Einstellung und eure Lebensweise. Ja, andere Übersetzungen sagen, tut Buße. Und jeder hat so eine Idee, was denn Buße sein könnte. Und jede Gemeinde und jede Tradition und jedes Gebiet auf der Erde, da hat man unterschiedliche Vorstellungen. Aber so von dem, was Matthäus hier schreibt, Metanoein, das heißt, hey, hier oben, da muss sich was verändern. Du musst eine ganz neue Perspektive kriegen. Du musst eine andere Sichtweise bekommen. Eine andere Einstellung, wie du die Dinge beurteilst und siehst. Und wenn du hier oben anders denkst, wenn sich hier oben was verändert, dann wird sich dein Leben verändern. Das ist Buße. Neudenken, Umdenken, Umkehren, die Dinge aus einer neuen, ja, einer neuen Einstellung und Lebensweise betrachten. Das war seine Botschaft. Leute, ihr müsst umdenken. Ihr müsst eure Einstellung verändern. Warum? Weil sich euer Leben verändern soll? Nein. Weil alles besser werden soll? Nein. Sondern, weil das Königreich des Himmels gekommen ist. Das Königreich des Himmels? Ja, das, was Gott versprochen hat, es wird einmal ein Königreich kommen. Wir haben das ja gesungen, nicht? Du regierst in alle Zeiten, sein Königreich, Gott ist sein König. Und einmal wird seine Herrschaft sichtbar auch auf dieser Erde endlich durchgesetzt. Dann machen sich die Menschen nicht mehr gegenseitig tot und werfen Bomben aufeinander und verjagen sich und streiten und machen die Erde kaputt. Nein, dann wird Gott selber einen König schicken, Messias heißt er, und der wird das Königreich Gottes auf diese Erde bringen. Und dann sagt Johannes, jetzt ist es soweit. Ja, manche übersetzen nahe gekommen und man denkt, das geht bald los. Aber eigentlich sagt er, es ist jetzt da. So als wenn es in der Tür steht und kommt jetzt rein. Es geht los. Das Reich Gottes ist über euch gekommen. Es ist zu euch gekommen. Es ist in eure Mitte gekommen. Es ist da. Und weil dieses Königreich da ist, deshalb müsst ihr lernen, dass sich hier oben bei euch was verändert. Ihr müsst eine andere Perspektive bekommen, eine andere Einstellung und Lebensweise. Wenn das Königreich Gottes da ist, dann muss sich bei euch in eurem Denken etwas verändern. Und wisst ihr, das ist ganz schwierig, weil wir denken in festen Bahnen. Und das, was wir gemacht haben, machen wir immer so. Und was wir als Kinder gelernt haben, das geht bis ins Alter. Und je älter wir werden, und da sagen wir, nee, das habe ich immer so gemacht. Das ändere ich nicht. Und nee, jetzt schon gar nicht mehr. Jetzt bin ich fast 100 Jahre alt, jetzt ist hier vorbei. Und da predigt doch tatsächlich und verkündigt dieser Johannes, sagt, ihr müsst hier oben was ändern. Eure Einstellung muss sich ändern. Eure Lebensweise muss sich ändern. Denn das Königreich des Himmels, wenn der Himmel endlich auf der Erde regiert. Nicht? Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das. Es ist da, es ist soweit. Und dieser Mann, der da verkündigt, wer ist das eigentlich? Das ist der, von dem der Prophet Jesaja schon gesagt hatte, da ist eine Stimme, die ruft laut in der Wüste. Nur eine Stimme. Nicht ein Mann, nicht irgendein Prophet, eine Stimme. Eine Stimme, die laut ruft. Ja, die schreit es förmlich heraus. Und was schreit, was ruft diese Stimme? Bereitet den Weg des Herrn. Macht seine Pfade gerade. Also, Gott kommt, der Herr, und ihr sollt jetzt den Weg vorbereiten. Er kommt jetzt, er kommt. Gott kommt. Gott kommt. Jetzt müsst ihr den Weg vorbereiten. Nochmal schön putzen, fegen, ja, allen Dreck wegräumen. Oder wie man das heute macht bei besonders wichtigen Leuten. Man hat einen roten Teppich und rollt ihn aus. Und dann kann der König darüber gehen. So ähnlich. Da ruft eine Stimme laut in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seinen Pfad gerade. Und wie soll das passieren? Mit dem Besen? Nein. Indem ihr lernt, eine andere Einstellung zu bekommen. Ist doch komisch, oder? Komische Verkündigung, finde ich. Jetzt hätte ich dann erwartet, macht euch alle schick. Ja? und seid alle nett zueinander, macht euch schick, aber nein, ihr müsst lernen, anders zu denken. Und wenn ihr anders denkt, dann wird sich euer Leben automatisch ändern. Da muss sich etwas verändern, damit der König, damit Gott kommen kann. Bereitet den Weg. Er steht schon in der Tür. Es ist soweit. Das Reich Gottes ist da. Und dieser Johannes, dieser Mann, dieser Johannes der Täufer, der hatte ein Gewand an, also so einen Mantel aus Kamelhaaren, so Tierhaare. Und um seine Lenden, da hat er so einen Ledergürtel gehabt. Und seine Speise, also das, was er aß, das waren Heuschrecken und wilden Honig. Er hat ihm vielleicht gut geschmeckt. Aber es war eigentlich, dieser Mann sah ja eigentlich aus wie der Prophet Elia. Der hatte schon 800 Jahre vorher gelebt, aber das war ein mächtiger Mann Gottes gewesen. Und wenn der gepredigt hatte, dann ist was passiert. Und einmal hat er einem König gesagt, weil du deine Boten zu den Philistern schickst und den Baal, den anderen Götzen fragst, wie es denn so mit dir weitergeht. Er hatte sich verletzt an den Füßen und da lag er im Bett und dann hat er Boten geschickt in ein anderes Land. Und weil du nicht Gott selber fragst, es ist doch ein Gott in Israel, deshalb sagt Gott hier, du wirst von deinem Lager nicht mehr wieder runterkommen. Und als der König das hörte, dann schickte er Soldaten, 50 Mann und einen Hauptmann, und sagt, holt mir diesen Propheten Elia. Der saß oben auf dem Berg. Und dann kamen die Soldaten und der Hauptmann sagt, komm mal runter. Der König Ahasja hieß der, Ahasja. Der König Ahasja, der möchte mit dir reden, der erwartet dich. Mann Gottes, komm mal da runter. Und da sagte Elia, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen, euch verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte die Soldaten und diesen Hauptmann. Als der König das hörte, sagte er, das gibt's doch gar nicht. Er schickte nochmal einen Hauptmann mit nochmal 50 Soldaten, die kommen wieder. Und der Elia sitzt immer noch auf dem Berg. Hey, Mann Gottes, komm runter. Wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen und euch verzehren. Und tatsächlich, das war schon heftig, ne? Heftige Geschichte. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte diese 50 Mann, 50 Soldaten, die den Propheten Elia einfangen wollten. Und was macht der König Ahasja? Der sagt, das gibt's doch gar nicht. Und da schickt er nochmal 50 Mann und nochmal einen Hauptmann. Und als der den Elia findet, der saß immer noch auf dem Berg. Da hat er aber Angst gehabt. Oh, sagte er, verschone mein Leben, bitte komm mit, komm mit. Und dann sagt der Engel Gottes zu dem Propheten Elia, geh mit ihm. Und Elia ging zu dem König Ahasja und sagt so und so, und weil du auf Gott nicht vertraust, wirst du von deinem Krankenlager nicht wieder runterkommen, du wirst sterben darauf. Und das passierte. Und dieser Johannes der Täufer, der sah genauso aus wie dieser Elia. Ja, das war schon ein Mann, der hatte so eine Vollmacht. Das war schon irgendwie, den sollte man vielleicht doch besser ernst nehmen. Und tatsächlich, da kommt Jerusalem, also die Menschen, die in Jerusalem wohnen, und ganz Judäa, also ganz Oberberg. Und aus der ganzen Gegend am Jordan, die kommen alle zu Johannes an den Jordan, um sich von ihm taufen zu lassen. So einen Respekt hatten die vor Johannes. Von dem wollten sie sich taufen lassen. Ja, das ist ein Mann Gottes. Und man wollte sich vorbereiten, das Reich Gottes kommt. Es ist da. Und so kommen sie. Und noch etwas, sie bekannten ihre Sünden. Also die stiegen ins Wasser, das war so eine Reinigungstaufe, und da bekannten sie ihre Sünden. Als Johannes jetzt viele von den Pharisäern und von den Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sieht, da sagt er ihnen was. Und er sagt, Schlangenbrut, ihr Schlangenbrut. Also eine Schlange, das ist ein Bild für jemand, der nicht ehrlich ist. Aber eigentlich, schaut mal, die Pharisäer, da waren sie doch jetzt extra von Jerusalem bis zu Johannes rausgekommen, dort in der Wüste. Da waren sie vielleicht schon 2 Tage unterwegs gewesen. Und sie warteten doch auch auf das Reich Gottes. Und sie hatten sich sogar ein Stück vertragen mit den Sadduzäern, die kamen nämlich auch. Und die Sadduzäer und die Pharisäer, die waren sich spinnefeind. Aber jetzt kommen sie gemeinsam mit dem ganzen Volk. Und sie alle, ja, sind irgendwie tief bewegt. Ein bisschen auch Ehrfurcht und Furcht vor Gott. Oh, das Reich Gottes geht los. Ja, gehen wir mal lieber alle zu diesem Mann, zu diesem Johannes. Seine Taufe, die bringt's. Und dieser Mann, der hat Vollmacht, da gehen wir hin. Und da kommen sie alle zu ihm. Und Johannes sagt, Schlangenbrut. Die waren auch nicht schlechter und schlimmer als die anderen. Was war das Problem? Haben sie nicht genug versucht, sich zu verbessern? Ja, das Problem war im Kopf. Das Problem war im Kopf. Wer hat euch angewiesen, also wer hat euch unterrichtet, dass ihr dem kommenden Zorn entfliehen könnt? Wer ist euer Lehrer? Wer hat euch diese Idee in den Kopf gesetzt? Bringt also Frucht, die einer Veränderung der Einstellung und Lebensweise würdig ist. Also kommt er wieder auf den Punkt, Leute, hier oben muss sich was verändern. Nun, die Pharisäer, die waren ja gelehrte Leute, das waren Theologen, die wussten viel. Und sie hatten die Schriften gelesen und sie kannten so viel auswendig. Und sie haben sich so sehr bemüht. Und sie haben sich auch verdient gemacht, sie beteten sehr viel. Und ja, sie wollten wirklich rein sein. Und die Sadduzäer, ich meine, das waren die Leute, die haben den ganzen Gottesdienst organisiert. Und er war so berühmt dort in Jerusalem, da kamen sie von der ganzen Welt, um in diesem Tempel, der war 50 Meter hoch, die war goldverkleidet, die Fassade, das glänzte in der Morgensonne, wunderschön, das war ein bombastischer Gottesdienst, wenn der Chor sang, wenn es da richtig abging. Und das haben die Sadduzäer alles organisiert und die haben ja auch für die Finanzierung gesorgt. Ja, und die sorgten auch dafür, dass das Volk in Ruhe leben konnte unter der römischen Besatzungsmacht. Also das waren in dem Sinne keine schlechten Menschen. Aber wer hat euch denn das beigebracht, dass ihr vor dem Zorn Gottes entkommen könntet? Bringt also Frucht, die einer veränderten Lebenseinstellung, einem veränderten Leben, einer veränderten Einstellung auch würdig ist. Da muss sich wirklich was verändern. Und ihr müsst nicht meinen, dass ihr bei euch selbst sagen könnt, ja, wir haben Abraham zum Vater. Uns kann nichts passieren. Erstens, wir wissen viel. Zweitens, wir geben unser Bestes. Drittens, wir gehören zu dem auserwählten Volk. Glaubt ihr wirklich, dass das reicht? Ja, sie hatten viele Gründe dafür. Und die waren nicht schlecht. Und die konnten gut argumentieren, aber glaubt es nicht. Glaubt nicht, nur weil ihr Abraham zum Vater habt, könntet ihr dem Zorn Gottes entfliehen. Ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen, ich habe hier mal so Steine, Gott kann aus diesen Steinen für Abraham Kinder auferwecken. Das ist das Wort von Auferweckung. Also er kann Tote lebendig machen. Er kann tote Steine, schwarze, harte, tote Steine, die kann er so lebendig machen, das kann Gott. Gott ist so stark, dass er daraus Kinder für Abraham macht. Also Gott braucht euch nicht. Wenn Gott will, kann er das. Und da zeigt Johannes schon, in welche Richtung das geht. Aber jetzt schon ist die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Also wenn man einen Baum fällt, dann legt man die Axt an, dann holt man aus und hopp, zock. Jetzt schon liegt die Axt den Bäumen an die Wurzeln. Also es ist höchste Zeit. Denkt nicht, ihr habt noch viel Zeit. Es ist höchste Zeit. Und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, Frucht aus einer wirklich veränderten Perspektive, Sichtweise über das Reich Gottes und über den Messias, darum geht es nämlich, der wird abgeschlagen und ins Feuer geworfen. Ich, sagte Johannes, ich taufe euch mit Wasser. Guckt mal, Wasser. Ich taufe euch mit Wasser zur Änderung eurer Einstellung und Lebensweise. Kann man dein Denkmuster im Kopf verändern mit Wasser? Kann man das verändern, dein ganzes Leben, indem man dich mit Wasser abwäscht und rubbelt vielleicht noch und untertaucht in so einer Brühe wie im Jordan? Nein. Kann man seinen Kopf, sein Denken, seine Einstellung über Gott, über sein Reich, über den Messias verändern, dadurch, dass man Sünden bekennt? Nein, das ist gut und richtig. Und das ist vielleicht auch ein hilfreicher Schritt. Aber das ist nur mit Wasser, das ist nur äußerlich. Aber nach mir, sagt Johannes, nach mir, da kommt einer. Ja, der ist schon hinter mir. Könnt ihr ihn sehen? Nein, wir sehen nichts. Lieber Johannes, wir sehen nichts. Aber nach mir kommt einer, da ist einer. Und der ist stärker als ich. Wie stark war Johannes? Was für eine geistliche Kraft hatte dieser Mann, dass Jerusalem, ganz Judäa, die ganze Gegend am Jordan, also auch aus dem Ausland, die kamen alle zu ihm. Und Leute, die Spinnefeind waren, die standen da plötzlich. Oh, bekannten ihre Sünden, ließen sich taufen. Also da war Kraft, da war geistliche Kraft. Und doch, Johannes sagt, nach mir, Leute, ihr kommt zu meiner Taufe, ihr wollt euch von mir taufen lassen, nach mir kommt eines stärker. Erinnert ihr euch? Gott kann aus diesen Steinen Kinder für den Abraham auferwecken, lebendig machen. Und was ihn betrifft, sagt Johannes, ich bin nicht würdig, ihm selbst die Sandalen hinterherzutragen. Das war so ein Sklavendienst. Weißt du, wenn die Leute hatten alle Sandalen an, die hatten keinen Klettverschluss, die mussten so gebunden werden, die waren ziemlich dreckig und oft war es, als wenn man im Kuhstall da rumläuft auf diesen Dörfern. Und das mussten die Sklaven, die Diener machen. Die trugen, die machten die Sandalen aus, also zogen die aus und trugen sie dir hinterher. Und dann sagt Johannes, ich bin noch nicht mal würdig, ihm die Sandalen hinterherzutragen. Das ist der, der nach mir kommt. Und der wird euch taufen. Ich mache das mit Wasser. Aber er wird euch taufen mit Heiligem Geist und mit Feuer. Da haben wir wieder dieses Feuer vom Elia. Ne? Der wird euch taufen mit Heiligem Geist und mit Feuer. Na, und wenn Wasser schon uns nicht verändern kann, in unserem tiefsten Inneren, dass wir endlich wirklich begreifen, wer Gott ist und wer wir sind. Mit Wasser wird es nicht gehen, aber der nach mir kommt, der wird das tun. Der wird eine Reinigung in euch vollziehen, die eine wirkliche, tiefgreifende Veränderung in eurer ganzen inneren Einstellung bringt. Und dann wird sich euer Leben verändern. Und der wird ein Gericht über euch bringen, ja, wie eben das Gericht Gottes. Aber ihr werdet darin nicht untergehen. Ja, das ist Gott. Es geht hier nicht um die Pfingsten und so. Denkt mal an Daniel aus der Bibel, den er sagte in Kapitel dem, ich sah Throne, wie sie aufgestellt wurden, Gerichtsthrone. Und einer, der uralt war an Tagen, setzte sich. Und sein Kleid war weiß wie Schnee, sein Haar so rein wie Wolle. Und sein Thron war loderndes Feuer. Und die Räder unter dem Thron, feurige Flammen. Und ein feuriger, langer Strahl ging von ihm aus. Ah, das Gericht. Und dir, der hinter mir kommt, sagt Johannes. Das war seine Botschaft. Der hat die Macht, der hat die Kraft, euch mit dem Heiligen Geist zu taufen und mit seinem Feuer, mit seinem Gericht und wirkliche Reinigung zu bringen, ohne dass ihr darin völlig vernichtet werdet. Ja, wir wissen ja heute ein bisschen von der Bibel her, wie er das gemacht hat, mit diesem Gericht, das er für uns getragen hat, was nötig war, um uns zu reinigen, um uns, die wir so tot waren, wie Steine in unserem Herzen, lebendig zu machen, aufzuerwecken. Mit Christus seid ihr auferweckt aus den Toten. Das kann er, der nach mir kommt. Und was ihn betrifft, die Worfschaufel ist schon in seiner Hand. Also früher haben die Bauern so alles Handarbeit gemacht und wenn sie Ernte hatten, da hatten sie so eine große Schaufel, eine Worfschaufel, mit der warf man das Getreide hoch in die Luft und der Wind, der blies die Spreu raus und die Körner, also der Weizen, fiel herunter und wurde dann gesammelt. Und was den betrifft, der nach mir kommt, die Worfschaufel ist in seiner Hand. Und er wird seine Tenne gründlich reinigen. Seine Tenne wird er reinigen. Er schafft diese Reinigung. Er macht das. Und er wird seinen Weizen, der gehört ihm, seinen Weizen in seine Scheune sammeln. Es gehört alles ihm. Es kommt alles von ihm. Die Frucht dieser Weizen, das gehört ihm. Die Tenne gehört ihm. Die Scheune gehört ihm. Das ist das Reich Gottes. Ja? Er wird Leute reinigen. Er wird sie hineinsammeln in sein Reich. Er macht das. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das ist die Botschaft, die Johannes bringt. Eine seltsame Botschaft in jenen Tagen. Das Problem ist nämlich, man konnte noch nichts sehen. Man konnte noch nichts sehen von dem Reich Gottes in jenen Tagen. Man konnte noch nichts sehen von der Herrlichkeit Jesu. Man konnte noch nichts davon sehen, dass das Reich Gottes da ist. Ja, wo ist es denn? Und sie warteten und sie hatten ihre Vorstellungen. Und sie dachten, jetzt geht's los und jetzt steht Gott auf und jetzt bringt er das Gericht über unsere Feinde und jetzt wird alles gut und jetzt wird diese herrliche Zeit anbrechen. Vorstellungen hatten sie. Und Johannes sagt, ihr müsst lernen umzudenken. Gott ist anders, als du denkst. Gott wird sein Wort halten, aber er ist anders, als du denkst. Und er tut die Dinge anders, als du denkst. Und das ist das größte Hindernis, dass Gott kommen kann, auch zu jedem Einzelnen von uns. Weil wir Gott so klein machen in unser Denken, in unseren Kopf, in unserer Theologie, in unsere Erfahrung, in unsere Frömmigkeit, in all das, was wir gelernt haben, hineinbringen. Und wir lassen Gott oft nicht mehr Gott sein, weil wir schon alles wissen. Bereitet dem Herrn den Weg, macht seine Pfade gerade. Ändert eure Einstellung und eure Lebensweise. Und das ist etwas, wozu wir wohl bereit sein müssen. Aber die wirkliche Veränderung kann nur Gott schenken. Da wollen wir ihn drum bitten. Und da hilft er uns auch. Und das macht er auch. Und wie er das macht und wie das geht, das sehen wir dann, wenn wir weiterlesen.